Sie schwieg. Sie schwieg tatsächlich. Schwieg, kaute auf ihrer erstaunlich fraulichen Unterlippe und glaubte gedankenverloren ein paar Kletten von dem Kleid, das Minerva ihr gegeben hatte. Ihr Kleid hing ständig voller Laub, Kletten und Hasenkötel. Kein Wunder, sie strich unentwegt im Wald herum. Elinor Lore dann liebte seine Welt. Ja, das tat sie, auch wenn sie es natürlich nie zugegeben hätte. Und sie verstand sie fast ebenso gut wie er. »Wie wäre es dann, wenn du uns wenigstens etwas Zeit gewinnst?« Ihre Stimme klang immer noch deutlich unsicherer als sonst. »Zeit zum Denken, Zeit zum Schreiben, Zeit, in der Resa vielleicht eine Chance hat, Mortimer vor dieser Elster und dem Schnapper zu warnen. Vielleicht könnte dem Natternkopf ein Rad an seiner Kutsche brechen. Es heißt doch, dass er in einer Kutsche reist, oder?« Verflixt, das war nicht dumm. Warum war er nicht darauf gekommen? »Ich kann es versuchen«, knurrte er. »Na wunderbar!« Sie lächelte erleichtert und blickte schon wieder sehr viel selbstbewusster drein. »Ich werde Minerva bitten, dir einen etwas schmackhafteren Tee zu kochen«, sagte sie noch über die Schulter. »Tee ist beim Denken mit Sicherheit hilfreicher als Wein und sei nett zu Rosenquarz.« Der Glasmann lächelte ihr auf die abscheulichste Weise nach und Fenollo gab ihm einen sachten Stoß mit dem Fuß, der ihn auf den Rücken warf. »Rühre die Tinte, du schleimzüngiger Verräter«, sagte er, während der Glasmann sich mit beleidigter Miene aufrappelte. Minerva brachte tatsächlich Tee. Es war sogar etwas Zitrone hineingerührt, und vor der Höhle lachten die Kinder, als wäre die Welt in schönster Ordnung. »Bringen Sie in Ordnung, Fenollo«, dachte er. »Loredan hat recht. Du bist immer noch der Verfasser dieser Geschichte. Der Natternkopf ist auf dem Weg zur Burg im See, und Mortimer wartet dort auf ihn. Der Eichelherr macht sich bereit für sein schönstes Lied. Schreib es ihm. Schreib Mortimer die Rolle zu Ende, die er mit solcher Überzeugung spielt, als wäre er mit dem Namen geboren worden, den du ihm gegeben hast. Die Worte gehorchen dir wieder. Du hast das Buch. Orpheus ist vergessen. Es ist immer noch deine Geschichte. Gib ihr ein gutes Ende.« Ja, es würde ihm gelingen, und Signora Loredan würde endlich sprachlos sein und ihm den Respekt zollen, den sie ihm schuldete. Doch zuerst galt es, den Natternkopf aufzuhalten und zu vergessen, dass das ihre Idee war. Draußen lärmten die Kinder. Rosenquarz tuschelte mit Jaspis, der zwischen den frisch gespitzten Federn hockte und ihn mit großen Augen ansah. Minerva brachte Suppe, und Elinor lugte über die Mauer, als könnte er sie dort nicht sehen. Aber Fenollo bemerkte das alles schon bald nicht mehr. Die Worte nahmen ihn mit, so wie sie es früher getan hatten, ließen ihn reiten auf ihrem tintenschwarzen Rücken, machten ihn blind und taub für das, was ihn umgab, bis er nur noch das Knirschen von Kutschenrädern auf gefrorener Erde hörte und das Spleißen von schwarz lackiertem Holz. Bald tauchten ihm beide Glasmänner die Federn in die Tinte, so rasch kamen die Worte. Prächtige Worte, Fenollo-Worte. Ach, er hatte ganz vergessen, wie stark Buchstaben berauschen konnten. Kein Wein hielt da mit. Tintenweber! Fenollo hob irritiert den Kopf. Er war schon tief in den Bergen auf dem Weg zur Burg im See, spürte das aufgedunsene Fleisch des Natternkopfes, als wäre es sein eigenes. Baptista stand vor ihm mit besorgtem Gesicht, und die Berge verschwanden. Fenollo war zurück in der Höhle, umgeben von Räubern und hungrigen Kindern. Was war los? Es ging dem schwarzen Prinzen doch nicht etwa wieder schlechter? »Doria ist von einem seiner Streifzüge zurück. Der Junge ist halbtot, er muss fast die ganze Nacht gerannt sein. Er sagt, der Hänfling ist auf dem Weg hierher, und dass er von der Höhle weiß, keiner kann sagen, von wem.« Baptista rieb sich die pockennarbigen Wangen. »Sie haben Hunde dabei. Doria sagt, heute Abend sind sie hier. Das heißt, wir müssen fort.« Fort? Aber wohin?«